Und wir lesen heute die Verse Römer 8, 15 bis 17. Also die Verse 15 bis 17 aus dem 8. Kapitel. Ein wunderbares Kapitel. Römer 8, Vers 15 bis 17. Und ich lese dazu direkt am Anfang aus Gottes unfehlbarem Wort. Apostel Paulus, geleitet vom Heiligen Geist, schreibt ab Vers 15: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Der Geist selbst gibt zusammen mit Zeugnis mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. So viel aus Gottes unfehlbarem Wort. Wir haben hier, also das ist die Schlachter-Übersetzung, Schlachter 2000. Und wir haben hier einen wunderbaren Abschnitt. Einen der schönsten aus dem Neuen Testament. Und ich möchte ganz am Anfang mit uns beten nochmal und ganz besonders um Gottes Führung bitten in dieser Predigt. Ja, unser Vater im Himmel, hab du von ganzem Herzen Dank für dieses wunderbare 8. Kapitel aus dem Römerbrief, was du uns geschenkt hast. Dass du uns so viel Wunderbares lehren möchtest. Und Vater, ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen weit machst, dass wir hören und verstehen, was du uns hier zu sagen hast, was es heißt, ein Gotteskind zu sein. Schreib das tief und fest in unser Herz und lass uns dich immer mehr erkennen, wie herrlich du bist. Amen. Das 8. Kapitel beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen. Das ist das große Hauptthema im Kapitel 8. Und wer sich noch zurückerinnert an die letzte Predigt, die Benedikt gehalten hat, da ging es ja eigentlich um den Heiligen Geist als Helfer in unserer Heiligung. Also wie er uns hilft, die Sünde zu bekämpfen. Und jetzt in diesen Abschnitt, den wir gerade hier gelesen haben, geht es um den Heiligen Geist, der uns dabei hilft, unsere wahre Stellung als Kinder Gottes zu erkennen und zu verstehen. Und das ist eine richtig gute Nachricht, weil der Heilige Geist möchte nicht, dass wir Zweifel haben, der will, dass wir sicher sein dürfen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Das ist ein großer, tiefer Wunsch, dass wir in Gottes Familie aufgenommen worden sind, weil nur dann, ihr Lieben, nur dann, wenn wir das verstanden haben, dass wir wahre Gotteskinder sind und dass Gott uns liebt, nur dann fangen wir an, die Sünde wirklich zu hassen. Nur dann fangen wir an, mit der richtigen Motivation in unserem Leben dagegen vorzugehen, weil sonst ist der Kampf gegen die Sünde nur mühsam. Wir müssen von ganzem Herzen verstehen, dass wir bei Gott vollkommen angenommen sind. Sonst versuchen wir immer alles aus eigener Kraft, aus falscher Motivation. Und Paulus zeigt uns hier unsere wahre Identität auf. Was macht ein wahres Gotteskind aus? Wer durch den Geist Gottes lebt, ist nicht mehr Sklave der Angst, sagt er, sondern geliebtes Kind Gottes mit Erbe und Hoffnung. Und ich habe heute Morgen wieder mal drei Punkte mitgebracht, drei Punkte aus diesem Abschnitt, wie wir diese Predigt anschauen oder diesen Text anschauen wollen in dieser Predigt, nämlich erstens, Gottes Kinder erhalten eine neue Identität, zweitens, Gottes Kinder finden absolute Gewissheit und drittens, Gottes Kinder haben unumstößliche Hoffnung. Diese drei Punkte möchten wir heute Morgen anschauen und ich möchte mit dem ersten starten. Gottes Kinder erhalten eine neue Identität, nämlich nicht aus Angst. Es ist einer der größten Widersprüche, wie ich finde, unserer heutigen Zeit. Obwohl wir geschützter und sicherer leben als fast jede Gesellschaft in der Geschichte, sind wir total ängstlich geworden. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Auf YouTube, auf Twitter, in den Nachrichten, egal wo du hinschaust, überall machen wir uns permanent Sorgen um alles. Terrorismus, Messerkriminalität, Klima, Pandemien und so weiter. Und es geht schon beim Frühstück los. Hey, was ist eigentlich krebserregend? Was löst vielleicht den nächsten Herzinfarkt aus, wenn ich das und das esse? Und Politiker und Parteien nutzen sogar unsere Ängste, damit wir sie wählen. Und wir haben heute Ängste, die wir früher gar nicht kannten. Der herausragende Theologe Michael Reeves schreibt in seinem Buch Gottesfurcht, dass all unsere Ängste letztlich eine Verzerrung in uns Menschen sind von der einzig gesunden Furcht, nämlich unserer Gottesfurcht. Ich möchte ihn zitieren, er schreibt, wie ich finde, sehr treffend: Da die Gesellschaft Gott als das eigentliche Objekt gesunder Furcht verloren hat, wird unsere Kultur zwangsläufig immer neurotischer, immer ängstlicher vor dem Unbekannten. Ja, immer ängstlicher vor allem und jedem. Ohne die Fürsorge eines gütigen und väterlichen Gottes bewegen wir uns wie auf unsicherem Treibsand. Weil wir Gott aus unserer Kultur verdrängt haben, nehmen andere Sorgen, von der eigenen Gesundheit bis zur Gesundheit des Planeten, in unseren Köpfen eine göttliche Vorrangstellung ein. Die Ängste unseres Lebens, die uns bedrohen und die uns das Leben schwer machen, haben ihren Ursprung darin, dass wir unsere wahre Gottesfurcht verloren haben. Seit dem Sündenfall ist das das Problem. Wenn die Bibel von der Gottesfurcht schreibt, dann meint sie damit keine Angst, sondern Paulus schreibt hier wunderbar in Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Also Paulus meint, als Kinder Gottes müssen wir keine Angst vor Gott haben, sondern wir haben eine liebende Ehrfurcht vor unserem Gott. Das meint die Bibel mit Gottesfurcht. Und die Bibel erklärt, wahre Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Gottesfurcht meint diese Ehrfurcht vor Gott als unserem liebenden Vater. Schaut einmal, nicht jeder Mensch ist einfach so ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Kein Mensch ist das von Beginn an. In Offenbarung 6, Vers 16 und folgende, da wird beschrieben, wie die Menschen, die Gott nicht haben, vor seinem Gericht versuchen zu fliehen. Und weil sie Gott so sehr ablehnen und nicht umkehren wollen, sagen sie, Berge fallt auf uns und bedeckt uns. Also sie möchten lieber von Bergen verschüttet werden, anstatt Gott zu begegnen, anstatt sich vor ihm beugen zu müssen. Und solange ich Jesus in meinem Leben nicht habe, habe ich allen Grund, alles Mögliche in dieser Welt zu fürchten und vor allen Dingen Gott zu fürchten als den heiligen Schöpfer und Angst vor ihm zu haben. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Aber schau mal, sobald du zu Jesus gekommen bist, wenn Jesus dein Retter und dein Erlöser ist, dann brauchst du keine, absolut keine Angst mehr vor Gott zu haben. Denn Jesus hat all die Strafe auf sich genommen am Kreuz. Er hat alles getragen für dich, damit du vollkommen ohne Furcht sein kannst. Und du bist jetzt ein geliebtes Kind Gottes. Der Apostel Johannes beschreibt es in seinem Brief, 1. Johannes 4, Vers 17, folgendermaßen: Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Stell dir mal vor, es gibt so eine Theatergruppe, und da ist ein junger Mann dabei und der spielt immer und immer wieder dieselbe Rolle. Und zwar die Rolle von einem armen Bettler, der mit Dreck im Gesicht irgendwo am Wegrand sitzt. Er trägt total zerlumpte Kleider. Und weil dieser Mann die Rolle dauernd spielt und mit so viel Überzeugung, glaubt er irgendwann, dass er diese Person ist. Und er spielt das so überzeugend, aus lauter Fassungslosigkeit ruft irgendwann der Regisseur ihn zu sich und sagt zu ihm, hey, hör auf, diese Rolle zu spielen. Hör auf, Bettler zu sein, du hast vergessen, wer du wirklich bist, du bist mein Sohn. Ihr Lieben, ich habe manchmal das Gefühl, viele Christen leben ständig an ihrer wahren Identität vorbei. Es gibt so viele Christen, die leben immer so, dass sie immer noch denken, sie sind total unwürdig, sie sind zu wenig, sie leben, als wäre Jesus gar nicht für sie gestorben, als würde Jesus nicht ausreichen. Natürlich reichen wir nicht aus, aber Christus reicht aus. Und diese tiefe innere Verbundenheit zu ihm reicht aus. Und wenn wir diese Angst vor Gott haben, dann ist es eine lähmende Angst. Das Bild, was Paulus hier verwendet in den Versen, ist ein, das beschreibt eigentlich die gängige Vorgehensweise einer Adoption. Also er spricht hier von Sohnschaft oder Kindschaft. Er sagt damit, du warst früher versklavt unter die Sünde, du musstest einem schrecklichen Herrn dienen, aber du hast jetzt die Familie gewechselt. Weil irgendwann kam ein reicher Mann und dieser reiche Mann hat einen unglaublich hohen Preis für dich bezahlt. Er hat dich losgekauft von dem Sklaventreiber, der dir das Leben schwer gemacht hat. Und er hat sich für dich entschieden, bevor du überhaupt irgendetwas sagen konntest. Und er hat dich jetzt in seine Familie aufgenommen und du darfst mit ihm an einem Tisch sitzen. Du bist vollkommen angenommen. Schau mal, das Wort, was Paulus hier in Vers 15 beschreibt, aber, das ist das aramäische Wort für Papa oder Papi. Das ist eigentlich wie, als würde ein kleines Kind das erste Mal in seinem Leben sagen, Papa. Wir hatten letzte Woche Missionsgebet und da hatten wir Besuch eines kleinen Kindes, was gerade dabei ist, fleißig die ersten Worte zu sagen. Und ich fand es so wunderbar, weil das Kind die ganze Zeit bei fast jedem Gebet Amen gesagt hat. Und vor allen Dingen habe ich darüber gestaunt, weil ich habe das Gefühl, das Kind kann das Amen noch vor dem Papa, vor dem Wort. Also so fromme Kinder haben wir. Und Amen ist schon ganz schön gut. Aber ist ein unglaublicher Ausdruck von Intimität und Liebe. Und die Juden verwenden das Wort bis heute nicht, wenn sie Gott anreden, weil er so heilig ist. Und hier kommt der Apostel Paulus und sagt jetzt aber zu den Gläubigen, das Merkmal eines echten Gotteskindes ist genau das. Es ruft seinen liebenden Vater im Himmel an mit Abba, Papa. Jesus hat dir eine neue Identität gegeben. Und du musst nicht irgendwie zuerst etwas dafür leisten, du musst dir keine Liebe erarbeiten, sondern du bist vollkommen geliebt, du bist vollkommen angenommen. Gott hat dich gewollt, er hat dich adoptiert und du musst dich auch nicht mit anderen vergleichen. Und der Heilige Geist will, dass du deinem Vater aus purer Liebe gehorchst, vollkommen freiwillig. Wisst ihr, er will uns väterliche Liebe geben, er will uns väterliche Liebe zeigen und er weckt auch in uns die Liebe zu Gott, indem er uns den Vater im Himmel immer kostbarer und herrlicher werden lässt. Das, ihr Lieben, das ist die wahre Gottesfurcht. Und ich weiß, es gibt vielleicht einige unter uns, die haben so eine liebevolle Beziehung nie wirklich gehabt. Manche unter uns hatten keine liebevolle Beziehung zu ihrem Vater. Und vielleicht hatten auch einige von uns eine liebevolle Beziehung zu ihrem irdischen Vater, aber der ist nicht mehr da. Und deshalb schau, der Schöpfer des Universums, er möchte dir als dein perfekter, vollkommener, liebender Vater begegnen. Es ist nicht einfach nur Vater auf Zeit, sondern er ist der Vater für die Ewigkeit. Und er ist auch kein Vater wie die irdischen Väter, die so voller Fehler sind, weil sie Menschen sind wie du und ich. Sondern er ist der perfekte Vater. Und er liebt dich so sehr, dass er bereit war, sein Liebstes zu geben für dich. Es hat ihn alles gekostet, alles. Und bete ihn an als deinen Vater. Wir dürfen Gott ganz bewusst als unseren Vater anreden und du darfst ihm alles bringen. Du musst ihm nichts vorspielen. Du musst ihm nichts vorspielen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes Kinder finden absolute Gewissheit. Römer 8 macht ganz wichtige Aussagen für uns Gläubige in Bezug auf unsere Heilsgewissheit. Und ich weiß, Heilsgewissheit, das kann manchmal ganz schön verwirrend sein, weil oft sind unsere Herzen so voller Zweifel. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Manchmal zweifeln wir, weil wir Sünde im Leben tolerieren. Und dann fühlen wir uns schuldig, unser Glaube wird irgendwie unsicher. Oder wir zweifeln, weil wir denken, oh je, meine Heiligung, die ist so schlecht. Ich mache überhaupt keine Fortschritte, wo ist da der Heilige Geist? Also je nachdem, wie gut ich im Kampf gegen die Sünde bin, dementsprechend bin ich gläubig oder nicht. Und manchmal liegt es auch an unserer Erkenntnis, wir haben so ein falsches Gottesbild und damit eine falsche Sicht auf uns selbst oder auf andere. Und ich bin so unglaublich froh, dass unser Vater im Himmel uns dieses Kapitel hier gegeben hat, um genau diese Unsicherheiten weg zu nehmen. Weil er möchte uns zeigen, was wahre Sicherheit ausmacht. Und deshalb schreibt Paulus in Vers 15 eben dieses Abba, Vater. Schaut mal, Paulus hätte einfach schreiben können, einfach so dogmatisch, rein Lehrtext, der Heilige Geist bewirkt in uns eine liebevolle Vaterbeziehung. Das schreibt er aber nicht. Nein, der Heilige Geist, er möchte nicht, dass wir es einfach nur wissen, sondern er schreibt hier Abba, Vater, er möchte, dass wir es von ganzem Herzen erkennen, in uns, in unserem Herzen erfahren. Er will, dass es ein wirklicher, tiefer Herzensschrei aus uns heraus ist. Und er möchte, dass wir uns prüfen und überlegen, habe ich diesen Herzensschrei? Aber, Vater. Paulus schreibt in Vers 16, denn der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also das ist jetzt ganz, ganz wichtig, was ich sage. Schau mal, damit du sicher sein kannst, dass du ein Gotteskind bist, gründet nicht darauf, dass es dir jemand von außen sagt. Das ist zwar schön und gut, wenn du die Bestätigung hast, das ist auch wichtig, aber darauf gründet nicht dein Heil. Paulus sagt, der Heilige Geist bewirkt ein Zeugnis mit unserem Geist zusammen in uns. Also es ist nicht mal der Heilige Geist selbst, der in uns Vater ruft in erster Linie, sondern unser eigener Geist. Aber der Heilige Geist bekräftigt es mit unserem Geist. Er bezeugt in mein Rufen, Papa, Vater, bezeugt und sagt, ja genau, du bist das geliebte Kind Gottes. Und ja, ihr Lieben, wir straucheln alle immer wieder. Und wir kommen alle immer wieder an den Punkt, an dem wir unsere Errettung anzweifeln. Und besonders dann, wenn unsere Heiligung zäh ist, dann zweifeln wir über unser Heil. Aber schau mal, der Heilige Geist gibt uns sein Zeugnis nicht erst dann, wenn ich es geschafft habe, einen bestimmten Fortschritt in meinem Leben zu erreichen. Und mein Heil ist auch dann nicht gefährdet, wenn ich versagt habe. Nein, Gott möchte nicht, dass du dich anschaust und zweifelst, sondern er hat dir sein Wort gegeben. Und er sagt, schau auf Christus, was er für dich getan hat. Glaub an ihn und du bist gerettet. Er ist dein Heil. So ein bisschen wie mit so einem Sicherheitsgurt im Flugzeug. Wenn da mal so richtig Turbulenzen aufkommen, dann kann uns das schon beängstigen. Ich weiß nicht, wer das schon mal von uns erlebt hat. Ich habe mal so ein bisschen Turbulenzen gehabt. Aber der Sicherheitsgurt, der sorgt dafür, dass du fest in deinem Sitz bleibst. Du bist angeschnallt und du kannst dich selber festhalten, wie du willst. Du bist nicht gerettet, weil du dich festhältst, sondern weil du gehalten wirst. Das hält dich fest. Jesus hält dich fest. Also mit anderen Worten, der Heilige Geist richtet unseren Blick weg von uns hin zu Christus. Das ist all sein Wirken. Und das echte Wirken des Geistes ist ein tiefer Schrei in dir nach Gott. Papa, hilf mir. Papa, ich kann es nicht alleine. Vater, hilf mir. Ich brauche dich. Und deshalb ist die Frage, kennst du diesen Schrei, diesen Ruf in dir? Und natürlich, Heiligung ist immer die Folge des Wirken des Heiligen Geistes. Wir hatten das vor ein paar Wochen, als Benne die Predigt über Vers 13 und 14 hatte. Johannes sagt auch, dass wir die Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern haben, dass das der Test dafür ist, ob wir zu Jesus gehören. Und natürlich überführt uns der Heilige Geist auch von Sünde. Er will Sünde ans Licht bringen, um sie zu heilen, damit wir umkehren. Und er lässt uns auch die Sünde, ihr Lieben, immer mehr und mehr hassen. Das ist auch ganz wichtig. Aber es geht um die grundsätzliche Haltung in dir. Die Bibel meint eine beständige Kampfhaltung gegen die Sünde und nicht ein darin Wohlfühlen. Weil ich sage das jetzt mit aller Härte, mit aller Deutlichkeit, wenn du der Sünde nachgehst und dich ihr hingibst und einfach darin lebst, dann hast du keinen Grund, echte Heilsgewissheit zu haben. Das zeigt, dass etwas in deinem Herzen nicht stimmt. Aber nicht dein Heiligungsgrad entscheidet, ob du echt bist oder nicht. Wenn du die Sünde in dir hast und sie angefangen hast zu hassen, ist das ein Beweis, dass der Heilige Geist in dir lebt. Das Wirken des Heiligen Geistes zeigt sich also nicht, indem ich mich ständig über die Welt aufrege und die Sünden der anderen sehe, sondern das Wirken des Heiligen Geistes zeigt sich, dass ich meine eigene Sünde hasse als alle anderen, mehr als alles andere. Du hast es, wenn du Pornografie anschaust. Du kannst es nicht einfach so. Du hast es, wenn du mit deiner Frau wieder so geredet hast und du bereust es zutiefst, dass du das gemacht hast. Und es geht dir nach, wenn du bei der Bezahlung vielleicht nicht ganz korrekt warst oder wenn etwas nicht korrekt gelaufen ist und du kannst es nicht einfach so stehen lassen. Lieben, eine aufrichtige Liebe zu Jesus zeigt sich darin, dass du alles hast, was ihn entehrt. Und ein echtes Gotteskind ist geprägt von Demut. Es weiß, dass alles ein Geschenk Gottes ist und es will echte Gewissheit. Und dafür ist es auch bereit, sich selbst mal zu prüfen und zu hinterfragen. Menschen mit falscher Gewissheit hassen Selbstprüfung, weil dann kommt immer etwas ans Licht, was sie nicht wollen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Gottes Kinder haben eine unumstößliche Hoffnung. Schaut mal, als jemand, der den Heiligen Geist hat, kann ich mich morgens an den Spiegel stellen, mich anschauen und denken, oh Mann, ich bin so ein elendiger Sünder. Aber ich kann gleichzeitig vor diesem Spiegel stehen und mich anschauen und sagen, oh Mann, was bin ich für ein begnadigtes und geliebtes Kind Gottes, mit was für großer Hoffnung. Der Heilige Geist gibt uns beides. Und Paulus schreibt jetzt in Vers 17, ganz, ganz entscheidend, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Also jeder hier in diesem Raum und jeder, der das anhört auf YouTube oder wo auch immer, der zu Jesus gehört, der hat den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist möchte, dass du Sicherheit hast und er möchte nicht, dass du hin und her geworfen bist und er gibt dir auch ein Versprechen ab, du wirst eines Tages, weil du Kind Gottes bist, alles mit Christus erben. Alles. Der Apostel Petrus sagt, dass wir ein unverwelkliches und unvergängliches Erbe haben, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Und stell dir das mal ein bisschen vor, du hast so einen richtig reichen Verwandten, irgend so einen Multimilliardär oder so. Und dieser Verwandte verspricht dir, alles was mir gehört, das soll mal dein Eigentum sein. Eines Tages darfst du mit mir zusammen auf dem Grundstück wohnen, es wird alles dir gehören. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du Abrahams Nachkomme, so sagt es Paulus in Römer 4, Vers 13 und Galater 3, Vers 29. Und als Nachkomme von Abraham wirst du alles erben, bei dir die Verheißung gilt, alles, was Abraham versprochen wurde. Nur mit Jesus ererbst du eben viel mehr als einfach nur ein paar Milliarden, sondern letztlich die ganze Welt. Die Bibel sagt die ganze Welt. 1. Korinther 3, Vers 21 bis 23, hier sagt Paulus, ganz, ganz wichtig, so rühme sich nun niemand irgendwelcher Menschen, denn alles gehört euch. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch. Wir werden eines Tages mit Christus über allem herrschen, über allem regieren. Und alles als Christ ist alles dein. Ich weiß nicht, wo du das letzte Mal Urlaub oder Ferien gemacht hast oder wo du gerne hingehst. Gottes Wort sagt dir, hey, schau mal, das ist letztlich dein Erbe. Nur in viel größerem Prunk, viel schöner. Egal wo, Malediven, Portugal, Italien, das ist dein Erbe. Auch wenn du Deutschland nicht magst, es gehört auch zu deinem Erbe. Sogar Grönland, nur dass du es wirklich bekommst, und zwar freiwillig. Und du wirst auch einen verherrlichten Körper erhalten. Aber noch viel schöner wird sein, dass du Gott bekommst. Du wirst tiefe, innige Gemeinschaft mit ihm haben. Und ihr Lieben, das wird so herrlich, dass wir uns das kaum vorstellen können. Wir haben nur so eine Vorahnung, wie das sein kann. Aber Gott ist die Person, wofür wir geschaffen wurden. Und es wird all die schönsten Erfahrungen, die du in dieser Welt gemacht hast, total übersteigen. Wenn du ihm begegnest, als deinem liebenden Vater, wenn du ihm das erste Mal in die Arme laufen kannst. Ihr Lieben, und dort wird auch die Sünde vollständig aufhören. Du kannst dann nicht mehr sündigen. Das ist endlich vorbei. Aber der Text sagt ausdrücklich, und das ist das Einzige, was vielleicht etwas herausfordernd noch ist, dass der Weg bis zum ewigen Erbe nicht ohne Leiden geht. Es gibt keinen Zugang zum ewigen Erbe ohne Leiden. Paulus sagt nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Welche Leiden meint Paulus? Wovon redet er? Wenn wir mal in den Kontext gehen, direkt in den Versen später, und das werden wir in den nächsten Wochen noch genauer anschauen, aber hier schreibt Paulus ganz allgemein von allen möglichen Leiden dieser Welt, also ab Vers 18 und folgende. Und er redet ganz allgemein von den Konsequenzen des Sündenfalls, die wir alle irgendwo tragen. Es geht zum Beispiel darum, dass du im Alter schwieriger die Treppen steigen kannst. Oder es geht um deine dauerhaften Schmerzen, die du vielleicht hast. Es geht um deine schwere Krankheit, die du jetzt schon seit Jahren mit dir herumträgst. Oder deine Psyche, deine innere Schwachheit, die dir das Leben schwer macht. Jeder leidet hier irgendwo. Der eine mehr in dem Bereich, der andere in dem. Aber der entscheidende Punkt, den Paulus hier sagt, ist der, wenn du leidest, leidest du dann mit Jesus zusammen. Also mit anderen Worten, führt dich dein Leiden dazu, dass du dich umso mehr an Jesus hängst und an ihn klammerst und seine Herrlichkeit erkennst. Wisst ihr, ein Grund, warum Gott uns Gläubige immer noch leiden lässt, ist ganz einfach der, wenn er das nicht tun würde, dann würden wir Gläubige immer mehr anfangen, es uns so richtig gemütlich in dieser Welt zu machen und alles in dieser Welt zu genießen, unser Herz an diese Welt zu hängen und Gott einfach zu vergessen. Aber Gott sendet, und ich weiß, das ist ganz schön hart für den einen oder anderen, aber Gott sendet immer wieder die richtige Dosis Leiden in unser Leben. Immer wieder eine Dosis, so wie wir es brauchen. Und ich weiß, für den Moment gefällt es uns überhaupt nicht, aber Hebräer 12, Vers 5 bis 18 sagt, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Das Leiden in deinem Leben, was dich umso mehr auf Christus werfen lässt, ist genau das Merkmal dafür, dass du echt bist. Wenn du kein Leiden in deinem Leben kennst als Gottes Kind, dann mache ich mir große Sorgen um dein Heil. Gott erzieht alle Kinder, die er wirklich liebt. Und er weiß, welche Therapie am besten für uns ist. Und deshalb hat auch jeder eine andere Therapie. Und schaut mal aus der Perspektive der Ewigkeit, ich weiß nicht, ob dir das ein bisschen helfen kann, aus der Perspektive der Ewigkeit sind die Leiden, die wir hier in dieser Welt haben, nur wie so ein plötzlich aufkommender Wolkenbruch, so ein Sommerregen. Du wirst nass, ja. Und es ist für den Moment erstmal ärgerlich und es kann sogar wehtun. Aber schau mal, du musst auf das Ende schauen, weil eigentlich bringt es am Ende nur neue Frucht hervor. Und wenn der Regen verzogen ist, dann duftet alles in ganz neuem Glanz. Es ist alles eine große Herrlichkeit wieder in der Natur, die wieder aufwächst und du freust dich wieder umso mehr. Jedes Leid in deinem Leben ist immer eine Prüfung, es ist ein Test. Wirfst du dich auf ihn oder lehnst du Jesus ab und sagst, Jesus, wenn du so bist, nee, dann reicht's, dann brauche ich dich nicht. Kannst du dein Leiden annehmen als die liebevolle Erziehung deines Vaters, damit er dich dazu führt, dass du aufhörst, dich auf dich selbst zu stützen, auf dich zu vertrauen, sodass du dich voll und ganz auf ihn wirfst? Schau mal, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist Gott so fest entschlossen, dass er dich in seine Herrlichkeit bringen will und er macht alles dazu. Seine Erziehung ist absolut notwendig, damit du ans Ziel kommst, weil er dich liebt. Ich möchte gern zum Abschluss beten. Unser liebender Vater im Himmel, wir kommen jetzt vor dich als deine Kinder. Und Vater, es ist so ein unglaubliches Geschenk, dass wir zu dir Vater sagen dürfen. Wer sind wir, Herr, dass wir das tun dürfen? Aber du hast uns dein Liebstes gegeben, was für all unsere Sünden bezahlt hat. Und Vater, wir wollen dich von Herzen loben und preisen für dieses herrliche Geschenk, was du uns gemacht hast, dass du uns adoptiert hast, dass du uns aufgenommen hast in deine wunderbare Familie. Und Herr, wir sind hier noch Bettler in dieser Welt und warten auf die vollkommene Erlösung, wenn du uns aus diesem Leiden endgültig befreien wirst. Und ich bitte dich, Vater, um jeden Einzelnen von uns, dass du uns hilfst in der Therapie, die du für uns angewendet hast, dass wir nicht verzagen, dass wir dich nicht anklagen, sondern dass wir wissen dürfen, dass du gut bist und dass es alles dazu führt, Herr, dass wir dich umso mehr lieben und umso mehr erkennen, wie gut du bist. Bitte, Vater, bewirk du das in unseren Herzen und lass unsere Liebe zu dir noch größer werden. Danke, dass du es gut mit uns meinst. Amen.